An einer U-Bahn-Station in Washington, D.C. steht an einem kalten Januarmorgen ein Mann mit einer Geige und spielt Stücke von Bach und Schubert. Währenddessen gehen 1070 Menschen an ihm vorbei. Die meisten Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Nach 3 Minuten bemerkt der erste Passant die Musik, wird kurz langsamer, geht dann aber zügig weiter. 4 Minuten später wirft jemand den ersten Dollar in den Geigenkasten, bleibt aber nicht stehen. 6 Minuten später lehnt ein junger Mann gegen die Wand und hört zu, dann schaut er auf seine Uhr und geht weiter. Insgesamt bleiben 6 Personen für kurze Zeit stehen. 20 von ihnen werfen im Vorbeigehen Geld in den Geigenkasten, zusammen $32.17. Als der Musiker nach 43 Minuten aufhört zu spielen, nimmt keiner davon Notiz, niemand applaudiert. Der Geiger war Joshua Bell, einer der bekanntesten Musiker der Welt. Er spielte eines der komplexesten und kompliziertesten und schwierigsten Stücke, die je geschrieben wurden, die Chaconne in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Bei der Geige handelte es sich um eine 300 Jahre alte Stradivari im Wert von $3.5 Millionen. Als Bell 2 Tage zuvor dasselbe Stück spielte, lag der Durchschnittspreis für einen Platz in der ausverkauften Konzerthalle bei über $100. Mögliche Schlussfolgerung aus diesem Experiment: Wenn wir es versäumen, einem der besten Musiker der Welt zuzuhören, der auf einer der klangvollsten Violinen, die je gebaut wurden, eines der wundervollsten Musikstücke spielt, das je geschrieben wurde, wie viele andere Gelegenheiten und wertvolle Augenblicke verpassen wir, weil wir wie blind durchs Leben hasten? Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr, heißt es in Sprüche 20, Vers 12. Offenbar muss Gott uns die Augen öffnen, damit wir die richtigen Dinge sehen und damit wir die Dinge richtig sehen. Darum geht es in Johannes 9, ich lese die Verse 1 bis 7. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragten Jesus: Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm: Geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Schiloach bedeutet der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Jesus macht sehend. Dieser Mann war von Geburt an blind. Er hatte noch nie in seinem Leben die Sonne gesehen oder das Gesicht seiner Mutter. Vom Tempel kannte er nur die Säulen, die er mit seinen Händen ertastet hatte. Unbeholfen stolpert er durchs Leben. Arbeiten konnte er nicht, gesellschaftlich spielte er keine Rolle. Er kam nicht vor. Für seine Eltern war seine Geburt eine doppelte Belastung. Zum körperlichen Mangel kam der religiöse Makel noch dazu. Ihr werdet schon wissen, was ihr getan habt. Gott straft niemanden unschuldig mit einem behinderten Kind. Und jetzt sitzt dieser Blinde am Straßenrand und bettelt. Alle sehen ihn, aber keiner schaut ihn an. Bis auf einen, Jesus. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Ich finde das erstaunlich. Jesus kam in diese Welt, um diese Welt zu retten, und er sieht diesen einen Mann, der ihn nicht sieht und den alle anderen übersehen. Er nimmt ihn wahr und wendet sich ihm zu, obwohl dieser Blinde anders als Bartimäus nicht hinter Jesus herschreit und auf sich aufmerksam macht. Zu ihm wird Jesus auch nicht sagen, dein Glaube hat dir geholfen, denn dieser Blinde glaubt nicht, noch nicht. Erst ganz am Ende des Kapitels wird er sagen, Herr, ich glaube. Bis dahin hat er noch ein gutes Stück zu gehen, wobei sein Weg mit allerlei falschen Vorstellungen und schrägen Ansichten gepflastert ist. Rabbi, wer ist schuldig, dass er blind geboren wurde, er selbst oder seine Eltern? Wer hat gesündigt? Die Jünger sind interessiert, nicht am Blinden, sondern an einer theologischen Frage. Wer ist schuld an seiner Krankheit? Es muss doch eine Ursache geben, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Wo Krankheit ist, ist auch Schuld. Die Jünger denken streng in den Kategorien von Ursache und Wirkung. Sünde und Sühne. Dieses Denken prägte auch schon das Gottesbild von Hiobs Freunden. Als der in seinem größten Leid saß, im Aschehaufen und seine Wunden mit einer Scherbe kratzte, da kamen drei seiner Freunde und setzten sich 7 Tage lang zu ihm und schwiegen mit ihm und trugen mit ihm sein Leid. Wow, wohl dem, der solche Freunde hat. Dann fingen sie an zu reden und alles wurde schief. Gib doch endlich zu, dass du gesündigt hast. Gott bestraft doch keinen Unschuldigen. Und wir fragen ja auch schon mal, womit habe ich das verdient? Was habe ich falsch gemacht? Warum bestraft mich Gott? Das sind quälende Gedanken, weil zum ursprünglichen Schmerz die bohrende Frage noch dazukommt. Und wenn wir dann noch hören, selber schuld, hätte sie nicht so viel getrunken, hätte er nicht so viel geraucht, wäre sie nicht so schnell gefahren, hätte er sich ein bisschen mehr geschont. Verstehen Sie mich nicht falsch, es kann durchaus einen Zusammenhang geben zwischen Schuld und Leid. Aber diese Möglichkeit, zum System zu erheben, jedes Leid auf individuelle Sünde zurückzuführen und zur Strafe Gottes zu erklären, das ist lieblos, das ist grausam, das ist falsch und das ist dumm. Jesus räumt jedenfalls radikal damit auf. Die Frage nach der Schuld stellt sich hier nicht. Dieser Mann ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Die Jünger sehen das aber nicht. Sie sehen auch den Blinden nicht in seiner Not. Sie haben Gott zum Prinzip verklärt und erklärt und sind dadurch selber blind geworden für das Leid anderer und dafür, was Gott an ihnen tun will. Es geht in diesem Text also nicht nur um einen blinden Bettler, der sehend wird, es geht auch um blinde Jünger, denen Jesus die Augen für die Wahrheit öffnen will. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Oder wie Luther übersetzt, die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Nicht in einem spektakulären Schauwunder, an einem zufällig am Straßenrand gesichteten Objekt. Nein, Gottes Liebe soll an diesen Mann offenbar werden. Gottes Gnade, seine Güte, seine Freundlichkeit, sein Mitleiden, seine heilschaffende Kraft, seine starke Hand, mit der er den Schwachen hält und ihm die Tränen abwischt. Gottes Licht soll aufstrahlen mitten in einer finsteren Welt. Jesus ist gekommen, um die Werke Gottes zu tun, um zu heilen, um zu befreien, um zu versöhnen, um uns das Leben zu schenken, zu dem wir berufen sind. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und deshalb müssen wir die Taten Gottes vollbringen, sagt Jesus, der mich gesandt hat. Fällt Ihnen bei dem Satz was auf? Jesus sagt nicht, muss ich die Taten vollbringen, die Taten Gottes, der mich gesandt hat, sondern Jesus sagt, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Jesus bezieht seine Jünger in seine Sendung und in seinen Auftrag mit ein. Wir sollen mitwirken. Nicht durch kluge Diskussionen über das Leid und über das Übel in der Welt und woher es kommt, sondern indem wir das Leid bekämpfen, das Übel zurückdrängen und die Not lindern, so gut es eben geht. Natürlich ist unsere Kraft begrenzt. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, wird seine Kraft in uns Schwachen mächtig. Denn diese Kraft ist größer als unsere Anstrengungen. Gottes Liebe ist stärker als unsere Geduld. Seine Barmherzigkeit reicht weiter als unser Mitleid. Wenn wir Menschen sehen, an denen Gott seine Werke tun will, dann tut er sie durch uns. Jesus ergänzt diesen Satz aber noch, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat, denn es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Jesus spricht von einer Zeit, in der das Böse überhand nimmt und das Gute nicht mehr getan werden kann. Es gibt für das Gute ein zu spät, weil wir handlungsunfähig werden. Das kann auch heute schon passieren. Wenn wir Angst haben, wenn wir träge sind oder blind für das, was Gott durch uns tun will. Ich habe das neulich schmerzhaft erfahren. Ich war mit meinem Hund unterwegs, habe einen Mann getroffen, den ich schon öfter getroffen habe. Wir haben uns schon mehrfach relativ lange unterhalten. Und er erzählte mir, dass er am nächsten Tag eine schwierige Operation vor sich hat. Wenn er sich nicht operieren lässt, muss er damit rechnen, dass er in kürzester Zeit gelähmt sein wird. Und dann sagte er leise, ich habe Angst. Und in diesem Moment wusste ich, ich soll für diesen Mann beten. Nicht zu Hause, sondern jetzt hier mitten im Wald. Das Risiko war überschaubar, der Mann weiß, dass ich Pastor bin. Da darf man sowas. Ungestraft. Er hätte mein Angebot ja auch ablehnen können. Dazu kam es aber nicht, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe es nicht getan. Und während so meine Gedanken noch rumkreisten und ich gekämpft habe, ist der Augenblick vorbeigegangen. Da ging es nicht mehr. Es kommt eine Nacht, es kommt ein Zeitpunkt, an dem wir nicht mehr wirken können. Tun wir Gottes Werke also, bevor es zu spät ist. Gott verlangt von uns ja nichts, was wir nicht können. Ich hätte für diesen Mann beten können, tue ich hier im Gottesdienst ja auch und hier sind viel mehr Menschen. Und Gott hätte durch mich wirken können. Aber ich habe es eben nicht getan. Jesus hat es getan. Solange ich in der Welt bin, sagt er, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes. Ich finde das ja ein bisschen eklig, aber wenn es hilft. Jesus weiß, was zu tun ist. Und er tut es. Er tut es einfach. Ohne drüber nachzudenken, ob dem Mann das unangenehm ist oder nicht. Ob er sich jetzt hier blamiert oder nicht. Ob die Leute das komisch finden, auf die Erde spucken, mit Sand mischen, auf die Augen schmieren. Boah, es ist ihm egal. Es ist dran. Und er tut es. Der Blinde muss allerdings auch etwas tun. Geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Tun, was Jesus sagt, ist noch kein Glaube, aber ein erster Schritt. Weitere Schritte werden folgen. Und am Ende in Vers 38 bekennt dieser Mann, Herr, ich glaube. Dadurch, dass Jesus getan hat, was zu tun war, erfährt also ein Blinder Heil. Er kommt zum Glauben. Und er erfährt Heilung. Als er zurückkam, konnte er sehen. Zum ersten Mal in seinem Leben, was muss das für eine Erfahrung gewesen sein? Sehend und staunend zieht dieser Mann durch die Straßen seiner Stadt, die er bisher nur vom Tasten und vom Hören kennt. Er ist überwältigt vom Anblick der Farben und der Formen, von den Menschen und den Tieren, von den Häusern und dem Himmel. Alles sieht er plötzlich. Ein richtiges Feuerwerk geht in ihm ab. Leben, wie Gott es sich gedacht hat. Niemand muss ihn mehr an der Hand durch die Straßen führen und ihn an den Platz setzen, wo er dann bettelnd den Tag verdöst. Aufrecht und allein geht er in ein neues, befreites Leben. Gott hat sein Werk an ihm getan, weil Jesus diesen Mann gesehen hat und weil er getan hat, was zu tun war. Übrigens, Jesus hat den Blinden weder nach seinen Sünden gefragt, noch nach seinem Glauben oder nach seinem Leben. Jesus tut einfach, was nötig ist. Und das sollen wir auch tun. Lassen wir uns von Gott die Augen öffnen, damit wir sehen, was er uns zeigt. Und lassen wir uns von Gott das Herz öffnen, damit wir die Menschen nicht nur mit den Augen sehen, sondern mit dem Herzen, damit wir etwas von ihrem Leid, ihrer Not und ihrem Elend spüren. Und dann tun wir, was nötig ist. Alles andere tut Gott. Er ist denen nahe, die an einem zerbrochenen Herzen leiden oder an einem kranken Körper. Er stärkt die Müden, er tröstet die Traurigen, er begleitet die Kranken und er tut es durch uns. Manche befreit er auch von ihrer Krankheit, anderen gibt er die Kraft, sie zu tragen. Aber alle, die ihm vertrauen, bringt er ans Ziel. Solange ich in der Welt bin, sagt Jesus, bin ich das Licht in der Welt. Glauben wir diesem Licht und folgen wir diesem Licht, dann werden wir selbst Kinder des Lichts. Gott segne uns dabei. Amen.